The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 18. August.
Wenn man sich ein Vorbild suchen kann für dieses Amt in diesen Zeiten, dann wäre es für mich ganz sicher Peter Struck oder noch ein paar Jahrzehnte früher Helmut Schmidt, wegen der Art und Weise, wie sie herangegangen sind an die Dinge, wie sie sich gegenüber der Truppe positioniert und ihr gegenüber verhalten haben, die Klarheit der Sprache, um die ich mich auch bemühe.
So klingt Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister. Gestern habe ich hier im Morning Briefing Podcast mit Hermann Binkert gesprochen, dem Chef des Demoskopischen Instituts INSA.
Also Boris Pistorius
ist... Und wir haben über Boris Pistorius gesprochen, denn der steht unerschüttert auf Platz 1 der Beliebtheitsskala.
Und Herr Pistorius kam sofort auf Platz 1 und blieb das bis jetzt.
Seit Amtseinführung im Januar 2023 ist er also auf Platz 1 im Beliebtheitsranking. Das muss man erstmal schaffen, vor allem in diesem Ressort. Jahrelang galt das Verteidigungsministerium als der Schleudersitz der Republik. Karl Theodor zu Guttenberg hart abgestürzt. Ursula von der Leyen hat eher die Kinderbetreuung in der Truppe ausgebaut als die Verteidigungsfähigkeit. Annegret Kramp-Karrenbauer war glück und farblos.
Es gilt ganz sicherlich die Trendwenden, die nach 25 Jahren...
Die meisten werden sich ihrer gar nicht mehr erinnern.
Diese Trendwenden ganz konsequent weiter fortzuführen.
Christine Lamprecht war da auch noch. Wir erinnern uns an die 5000 Bundeswehrhelme für die Ukraine.
Wir haben das sofort geprüft und wir werden 5000 Helme...
Die Frau hat sich mit einer Lachnummer verewigt.
Auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an eurer Seite.
Und dann kam dieser Boris Pistorius. Seine Qualifikation ist nicht für jedermann mit bloßem Auge erkennbar. Er ist gewissermaßen ein Top-Performer im Tarnanzug. Glamour-Faktor 0, keine Inszenierung, einfach authentisch, sprachlich, geradeaus.
Es gehört zu dem, was wir jeden Tag erleben. Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden. Wir werden attackiert, Hybrid- und Desinformationskampagnen und eben durch Drohnen eindringen. Das ist die Realität.
Der Mann ist bekannt für seine Bodenhaftung. Er hat zum Beispiel bei Twitter, heute X, auch keinen eigenen Account. Ja, er folgt ein paar Leuten, aber seine Postings reduzieren sich auf die Zahl 0,0. Während andere Politiker also Kopfstand bei Social Media machen, die ganze Zeit einen Finger auf der Sendetaste haben, begibt sich Pistorius statt in diese virtuelle Welt lieber vor Ort, reist zu den Soldaten, hört zu,
hallo,
fragt nach.
Hallo. So. Wer von Ihnen hat sich schon entschieden, nach Litauen zu gehen?
Es sind noch zwei Kameraden.
Warum haben Sie sich entschieden? Also voraussichtlich entschieden.
Weil ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um was anderes zu sehen.
Und die anderen zögern noch oder haben sich schon entschieden, das nicht zu machen?
Die Menschen in Uniform fühlen sich nach Begegnungen mit ihm wertgeschätzt und gesehen. Der Mann genießt Respekt, aber eben nicht nur in der Truppe. Auch über die eigene Parteigrenze hinaus. Zum Beispiel bei den Verteidigungspolitikern der FDP und den Grünen. Da kann man sich umhören und dann hört man Positives über ihn. Hier zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder auch Agnieszka Brugger von den Grünen.
Als Typus kommt er natürlich an, weil er einfach geradeaus ist und in der Sprache auch sehr klar.
Er trifft den richtigen Ton, er spricht so, dass Menschen ihn auch wirklich verstehen. Man hat auch immer den Eindruck, das, was er sagt, das meint er auch. Und das kommt halt einfach bei den Soldatinnen und Soldaten sehr gut an.
Pistorius ist zudem das passiert, was die Amerikaner ein Man Meets the Moment nennen. Also der rechte Mann zur richtigen Zeit. Deutschland fühlt sich bedroht. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Amerika als Schutzmacht eher unberechenbar. Die Bundeswehr muss schneller wachsen, besser ausgerüstet und verteidigungsfähig werden. Oder, wie er es sagt,
wir müssen kriegstüchtig werden.
Das Land sucht in dieser Situation keinen Animateur, keinen Selbstdarsteller, keinen Anfänger, keinen, der einfach nur Wind macht. Gesucht wird ein Erwachsener, ein Unerschrockener.
Wir sind viel besser als der Ruf. Die Truppe ist richtig gut aufgestellt, wir wachsen auf. Unsere gesamte Art zu leben ist ein Geschenk, aber eines, das wir jeden Tag verteidigen müssen. Und zwar nach innen gegen die Feinde der Demokratie, aber auch nach außen.
Boris Pistorius ist zudem ein Mann, der die Balance hält zwischen Härte und Herzlichkeit, zwischen Selbstbewusstsein und Zurückgenommenheit, da wo sie angebracht ist. Zum Beispiel nach dem Bruch der Ampelkoalition Ende 2024, da verzichtete er respektvoll, war das damals, auf eine Gegenkandidatur zu Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Aus staatspolitischer Verantwortung, wie er das gesagt hat. Aber Beliebtheit, auch das gehört zur Wahrheit, dazu ist noch keine Bilanz. Die Bundeswehr wird nicht durch Umfragewerte verteidigungsfähig. Panzer fahren nicht mit Sympathiepunkten. Kasernen werden nicht durch Sprache saniert. Und ein Beschaffungswesen, das über Jahrzehnte verkrustet ist, lässt sich, ja, nicht allein jedenfalls mit Bodenständigkeit reformieren. Also am Ende muss Pistorius liefern und die Zeitenwende muss organisiert sein. Aber so lange bleibt er erstmal auf der Eins in der Beliebtheit. Sein Geheimnis, er ist beliebt, weil er gar nicht versucht, beliebt zu sein. Fazit: Dreimal wurden aus diesem Amt Versuche gestartet, Kanzler zu werden. Strauß und Scharping sind zu kurz gesprungen. Der Einzige, der es schaffte, war der Sozialdemokrat Helmut Schmidt. Der könnte allerdings 44 Jahre nach dem Ende seiner Kanzlerschaft einen Nachfolger doch eigentlich gut gebrauchen. Oder militärisch formuliert, Pistorius vortreten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir sprechen jetzt gleich mit dem ehemaligen Regierungssprecher Bela Ander über die Performance der Bundesregierung und, ja, ganz besonders über die von Kanzler Merz.
Kanzler sein kann man nicht lernen, das ist kein Lehrberuf. Es hilft sehr, wenn man vorher Minister war oder wenn man vorher Ministerpräsident war oder Ministerpräsidentin, denn dann hat man gelernt, mit solchen großen Apparaten umzugehen.
Und wir sprechen über einen Mathematiker aus Paris, der angeblich das Rätsel der Liebe geknackt hat. Friedrich Merz ist mit großen Erwartungen ins Kanzleramt gestartet. Zumindest er hatte große Erwartungen und auch große Versprechungen, muss man sagen. Er wollte einen Politikwechsel, mehr wirtschaftliche Dynamik und, tja, einen ganz anderen Regierungsstil.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir an Ihrer Seite stehen und wieder Politik für Deutschland machen, meine Damen und Herren, und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt.
Doch der Alltag hat ihn aufgefressen. Politische Macht zu erringen ist das eine, sie auszuüben etwas anderes. Im Kanzleramt zählen nicht Überzeugungen, gute Argumente, es geht um Mehrheiten, auch um Macht, um Loyalität, um öffentliche Wirkung, tja, und manchmal auch schlicht um das richtige Timing. Der Leiter unseres Wirtschaftsressorts, Christian Schlesinger, hat darüber mit einem Mann gesprochen, der diesen Maschinenraum der Macht aus eigener Anschauung kennt. Bela Ander, ehemaliger Regierungssprecher von Gerhard Schröder, hat jahrelang im Bundeskanzleramt, tja, gearbeitet, man kann auch fast sagen gelebt. Ein Gespräch über Friedrich Merz, politische Führung und die Mechanik des Regierens.
Herr Ander, guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Ander, angenommen, Sie wären heute Regierungssprecher von Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Was würden Sie den beiden raten?
Nehmen wir mal an, auch wenn das natürlich völlig abwegig ist, aber nehmen wir mal an, ich wäre Regierungssprecher und Kommunikationschefberater von Friedrich Merz, dann würde ich ihm raten, sei einfach, wie du bist. Also let Friedrich Merz be Friedrich Merz. Das wäre mein Rat Nummer eins, weil wir haben ja gesehen, dass was am meisten kritisiert wird, das ist die Tatsache, dass er angeblich, ja, unehrlich ist in seinen Aussagen, dass er heute was anderes sagt, als er gestern gesagt hat, oder heute etwas anderes tut, als er gestern gesagt hat oder angekündigt hat, und dass er arrogant wirkt. Das sind die zwei größten Dinge. Das eine ist mehr auf einer persönlichen Ebene und das zweite ist sehr politisch. Also insofern müsste man arbeiten daran, diese beiden Kernvorwürfe abzuräumen, abzubauen.
Aber interessant, dass Sie sagen, sei wie du bist. Ich finde, Friedrich Merz ist eigentlich, wie er ist. Ist er vielleicht sogar auch ein Stück weit zu ehrlich?
Nein, er wechselt seine Meinung viel zu schnell. Ich bin mir sicher, dass viele, viele Menschen, gerade von seiner Kernklientel, der CDU, das wäre mein dritter Rat, schauen Sie, dass Sie vor allem Ihre Kernklientel, die Wählerinnen und Wähler der CDU, CSU, hinter sich bringen, mehr hinter sich bringen, denn die sind mittlerweile auch nur noch zu 46% bei ihm. Das sind immer noch mehr als die 18%, die bundesweit über alle Parteien hinweg zu ihm halten. Aber
natürlich nicht mehr die Mehrheit, auch innerhalb seiner eigenen Parteigruppe. Und die muss er zuallererst hinter sich ziehen, hinter sich bringen.
Okay, das heißt, er muss einfach stehen, sagen Sie. Gilt das auch für die Regierungsarbeit mit dem Koalitionspartner SPD, dass er eben was sagt und dazu steht und auch klare Kante bezieht und klare Kante durchhält gegenüber der SPD?
Ja, das sollte er tun, vor allen Dingen im Vorfeld. Ich meine, er kann ja nicht einfach etwas sagen, was nicht im Vorfeld durchkalkuliert, abgestimmt ist. Wichtig ist, dass man sich aber ein Grundgerüst baut und sagt, das sind die Themenbereiche, die für mich wichtig sind. Und von Friedrich Merz und die Bevölkerung ist sehr wichtig der Bereich der Wirtschaft und der Steuern und dem Wirtschaftsaufschwung, dem Wirtschaftswachstum. Das sind die Dinge, für die er auch wesentlich gewählt worden ist. Und da vermissen viele klare Zeichen, wie auch eine klare Zeichengebung in Sachen der Beschleunigung von Maßnahmen, eine Entbürokratisierung, die wir zwar in Gesetzen finden, aber noch nicht in unseren täglich empfundenen Leben.
Vermissen klare Zeichen, heißt das auch, Sie vermissen auch klare Führung beim Kanzler?
Nein, so weit kann man nicht gehen. Das würde ich nicht. Also ich sehe schon, Friedrich Merz ist ja durchaus ein führungsstarker Bundeskanzler, der vielleicht noch nicht verinnerlicht hat, was es bedeutet, eine so große Institution wie das Kanzleramt zu führen oder eine Bundesregierung. Warum? Kanzler sein kann man nicht lernen. Das ist kein Lehrberuf. Es hilft sehr, wenn man vorher Minister war oder wenn man vorher Ministerpräsident war oder Ministerpräsidentin. Denn dann hat man gelernt, mit solchen großen Apparaten umzugehen und sich auch abzustimmen innerhalb von Koalitionen. Denn die führt man ja meistens als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin. All das hat er als Parlamentarier und als Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Fraktionsvorsitzender nicht machen müssen.
Sie sprechen die Länder an, also gehen wir mal auf die Länderebene. Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern, Hendrik Wüst, NRW, Dietmar Woidke, auch Brandenburg. Das sind Leute, die gar nicht so schlecht abgeschnitten haben bei der letzten Landtagswahl oder eben auch in Umfragen jetzt ganz gut dastehen. Ja. Bei denen schlägt die Krise offenbar nicht so durch. Was machen die anders?
Dietmar Woidke hat mit der Drohung, entweder werde ich hier gewählt oder ich bin weg. Oder Manuela Schwesig, indem sie wie zuletzt in dem TV-Duell eben diese klare Polarisierung herbeiführt oder herbeiführen hat lassen, diesen Schwerpunkt darauf gesetzt. Hendrik Wüst ist jemand, der sehr stark integrativ wirkt, der oft den richtigen Ton findet. Daran unterscheidet er sich zumindest bisher auch von Friedrich Merz, der Menschen eher umarmt, also die in Fleisch gewordene Merkelisierung der CDU und in einem positiven Sinne aber allerdings auch. Er hat eine sehr gut funktionierende Staatskanzlei mit einem sehr guten Minister, Staatsminister, der das dort leitet. Und seine schwarz-grüne Regierung schafft es, Konflikte, denn die gibt es da ebenso, im Vorfeld auszuräumen, sodass man nicht das Gefühl hat, hier hat man es mit einer zerstrittenen Regierung zu tun, sondern im Gegenteil, eine Regierung, die sich gegenseitig trägt.
Eine aktuelle INSA-Umfrage sieht die Union auf Bundesebene bei 20% jetzt nur noch und die SPD dümpelt bei 12% rum. Ist das Ausdruck eher eines Personalproblems oder fehlt der Regierung vielleicht schlicht auch ein Thema?
Ja, wie wir mit unter der Regierung Gerhard Schröder und Joschka Fischer die Agenda 2010 auch zum Teil gegen erheblichen Widerstand aus den eigenen Reihen, aus den Gewerkschaften, Teile der Öffentlichkeit hatten, so könnte er sich, will er jetzt nicht billig sein, sagen eine Agenda 2030, aber müsste sich schon einen eigenen Begriff dafür einfallen lassen, nur etwas in dieser Richtung tun, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhöhen und natürlich die Menschen dabei mitzunehmen. Denn auch die sind voller Sorge vor dem Hintergrund von AI und Robotern, die uns die Jobs wegnehmen. Und nicht jeder glaubt der Zukunftsvorstellung von Elon Musk, dass wir dann gar nichts mehr tun müssen und nur noch die wie im Schlaraffenland leben, sondern die Menschen sehen schon die Konkurrenz. Und das muss man aufnehmen und den Menschen einen Weg zeigen, die zum großen Teil ja auch wollen und nicht, wie ja auch suggeriert wird, da nur in der Hängematte liegen möchten.
Anna, lassen Sie ganz kurz zum Schluss noch über die SPD sprechen. Halten Sie die Doppelrolle von Lars Klingbeil und Bärbel Baas, sowohl SPD-Spitze zu sein als auch Minister bzw. Ministerin, eigentlich für richtig?
Ja,
Das halte ich schon aus dem Blick von beiden, weil beide sind Machtpolitiker, beide wollen natürlich auch eine möglichst starke Durchdringung haben und sie haben der Partei, sie haben natürlich mehr Macht. Gerade in reformerischen Zeiten haben sie mehr Macht, als wenn sie diese Position des Parteivorsitzenden nicht innehaben. Und wir können uns ja mal vergegenwärtigen, was passieren würde, wenn Lars Klingbeil und Bärbel Baas das nicht mehr wären, dann würde es wahrscheinlich jemanden an der Spitze geben, der ein erheblich linkeres Profil hätte, weil es würde dann jemand sein, der durch diese Strömungen in der SPD getragen würde und müsste sich dann entsprechend artikulieren. Sie hätten also immer ein weit auseinanderklaffendes Feld zwischen Partei, Parteiführung und Regierung und das kann weder Klingbeil als Vizekanzler und auch nicht Bärbel Baas wollen. Insofern habe ich schon Verständnis dafür, dass Sie an diesen Rollen festhalten.
Und würden Sie der SPD auch die Doppelspitze weiterhin empfehlen?
Nein, ich finde beides, also das gehört in eine Hand und das muss auch tatsächlich bei einem oder einer dann bleiben. Das ist ein Modell, was vielleicht beiden sogar gefällt auf diese Art und Weise, weil die Kritik, die entzündet sich dann nie an einem, sondern an beiden und beide stützen sich in dieser Funktion. Aber wir sehen beispielsweise in England, wie jemand wie Andy Burnham, der neue Premier von Großbritannien, sich da hervorragend etabliert und eine Sprache findet, die Politiker lange nicht mehr hatten in Großbritannien. Ich denke, sowas braucht es dann auch in Deutschland.
Ihre Prognose für die SPD, wird die SPD nach den Landtagswahlen eine Debatte um die Doppelspitze führen?
Ja, sie wird eine führen. Ich glaube nicht, dass sie dazu führt, dass die Doppelspitze ein Ende hat. Aber die Debatte wird auf jeden Fall weitergehen.
Und wem würden Sie denn dann die Einzelspitze zutrauen? Lars Klingbeil oder Bärbel Baas? Ich höre aus Ihren Worten heraus, es müsste schon einer von den beiden machen, oder?
Theoretisch wäre es natürlich denkbar, dass jemand wie Manuela Schwesig die Parteispitze übernehmen würde und dann mit einem vielleicht sogar gestärkten Wahlergebnis, sicherlich mit Verlusten im Vergleich zu ihrer Vorwahl, aber gestärkt in dem Sinne, dass sie sich mit einem, was für immer auch gearteten Parteienbündnis da gegen die AfD behauptet, denn darum geht es ihr ja, an die Spitze schwenkt der SPD. Nur auch dann würde es ja wahrscheinlich geben, einen Kampf innerhalb der SPD mit den Teilen der Regierung und eine Bundesregierung, die so wenig Rückhalt hat bei der Bevölkerung, die kann eigentlich das nicht auch noch gebrauchen. Insofern in diesem Sinne würde ich mir wünschen, dass das dann bei einer Person bleibt und der härtere Machtpolitiker von beiden, also Baas und Klingbeil, ist sicherlich Lars Klingbeil. Deswegen sehe ich das dann eher bei ihm. Nur ich glaube nicht daran, dass sich das auf einen konzentrieren wird, weil Klingbeil klug genug sein wird und zu denken, wenn ich das alleine führe, dann habe ich die ganze Kritik und Kritik gibt es ja massiv an ihm. Deswegen wird er ganz zufrieden sein, den Zustand beizubehalten.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Bela Ander. Einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein Franzose behauptet, er hätte die Formel, die ewige Formel für die Liebe entdeckt. Love is in the air. Das zumindest behauptet Laurent Pichot-Monjouet. Er ist Mathematikprofessor aus Frankreich. Er hat über seine Formel ein ganzes Buch geschrieben mit dem Titel Liebe, Mut, Gleichungen. Tja, und da steht wirklich wie im Schulbuch eine Liebesgleichung drin, die für alle Pärchen auf diesem Planeten gelten soll. Romantik trifft Rechenweg. Links in seiner Gleichung steht das Liebesgefühl, das ist gewissermaßen mal das Startkapital. Und auf der rechten Seite stehen die Ereignisse, die nach diesem Start und dem Liebesgefühl so passieren in der Partnerschaft, zum Beispiel das Zusammenziehen in die erste gemeinsame Wohnung.
Es war eigentlich gar keine Frage, ob wir zusammenziehen, das war eigentlich klar, weil also es gibt keinen Grund, warum wir nicht zusammenziehen sollten. Schon, weil es billiger ist.
Im weiteren Verlauf kommt es jetzt darauf an, auf der rechten Seite der Gleichung, wie der Partner auf diese ganzen Beziehungsereignisse reagiert. Kauft er mal zwischendurch einen Blumenstrauß oder setzt er schon nach kurzer Zeit zum Seitensprung an? Paartherapeuten warnen vor der Vorstellung, Liebe ließe sich in eine mathematische Formel pressen. 1 und 1 ergibt eben in Beziehungen nur im Glücksfall 2, manchmal auch -2. Besser ist vielleicht da schon ein dicker, herzlicher Kuss. Ed Sheeran, der weiß, wie das geht. Kiss me.
Kiss me. This feels like falling in love, falling in love, falling in love.
Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir, bleiben Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
So kiss me like you wanna be loved. Feels like fun.